Fahrrad, immer ein Teil der Lösung. Dein Podcast, der dir dabei hilft, die Welt und dein Leben ein bisschen zu verbessern. Du erfährst von Lösungen, die sowohl mit dem Fahrrad als auch dem E-Bike möglich sind. Starte deine Tour, lass dich inspirieren. Wie immer mit Mailin, der Expertin für Radabenteuer, und Thorsten, dem Experten der Fahrradbranche.
Mailin, jetzt ist es endlich soweit. Das neue Straßenverkehrsgesetz ist verabschiedet worden. Und wir hatten darüber berichtet, wo wir gesagt haben, naja, das ist nicht durch den Bundesrat gegangen und es gibt große Schwierigkeiten oder gab große Schwierigkeiten. Aber jetzt ist es endlich durch. Was sagst du dazu?
Also es ging tatsächlich sehr schnell und ich muss sagen, ich bin mir noch nicht ganz sicher, warum jetzt der Sinneswandel kam.
Ich glaube, es ist gar kein richtiger Sinneswandel. Das Straßenverkehrsgesetz wurde ja überwiegend blockiert von der CDU/CSU und die hatten irgendwie Bedenken, dass die Sicherheit des Verkehrs nicht genügend Berücksichtigung findet. Ich bin der Meinung, dass das Straßenverkehrsgesetz, so wie es jetzt verabschiedet worden ist, immer noch nicht die Sicherheit des Verkehrs genügend berücksichtigt, weil nämlich die Vision Zero überhaupt gar keine Rolle spielt. Also die Vision Zero ist ja die Vision Null Verkehrstote. Die ist leider im Gesetz nicht mit verankert worden. Und trotzdem hat sich CDU, CSU und einige abtrünnige Länder, hätte ich jetzt beinahe gesagt, darauf rausgeredet, dass die Sicherheit nicht genug berücksichtigt worden ist. Aber wie es auch sei, der nicht wirklich tolle Kompromiss Straßenverkehrsgesetz ist jetzt auf jeden Fall verabschiedet und ist zumindest ein erster Schritt in die richtige Richtung, würde ich sagen.
Okay, das heißt, es wurden ein paar Anpassungen gemacht an dem ganzen Gesetz, damit es durchkam?
Ja, also eigentlich sind die Anpassungen schon vorher gewesen und jetzt sind im Vermittlungsausschuss, glaube ich, nur noch wirklich Kleinigkeiten. Also die Sicherheit, was immer das auch heißen muss, die Sicherheit des Verkehrs muss gewährleistet sein. Das kann man ja so oder so sehen. Das ist noch mit reingekommen und dann ging es tatsächlich durch.
Okay, aber dann kannst du jetzt ja fürs Fahrrad nur noch bergauf gehen, oder?
Eigentlich ja, aber wie ich schon gesagt habe, ich glaube, dass das Straßenverkehrsgesetz im Prinzip immer noch, so wie es jetzt verabschiedet worden ist, für Fußgänger, für Radfahrende, für alle Verkehrsteilnehmer, die schwächer sind, für Kinder, für Ältere, im Prinzip doch ein relativ fauler Kompromiss ist. Aber immerhin besser als nichts.
Okay.
Also kein Grund zu feiern, aber immerhin Schritt in die richtige Richtung.
Sehr gut.
Letztes Mal sind wir irgendwie hängen geblieben bei der Europawahl und dass wir so frustriert darüber sind. Bist du immer noch so frustriert? Bist du mittlerweile ein bisschen gesetteter oder wie geht's dir jetzt damit, Wochen später?
Weiß ich auch nicht so genau. Also ich glaube, frustriert bin ich immer noch so ein bisschen. Also ich bin jetzt nicht mehr so voller Wut im Bauch, aber ich bin trotzdem irgendwie so, dass ich mir denke, warum, was bewegt diese Menschen, sich nicht ausreichend zu informieren?
Ich habe was Hoffnungsvolles gelesen, beziehungsweise unser Podcast heißt ja Fahrrad immer ein Teil der Lösung. Und eine Erklärung für das Problem oder woher denn diese Wähler kommen oder woher diese tiefe Spaltung in der Gesellschaft kommt. Ich glaube, das ist ja das, was eigentlich die Europawahl so ein bisschen gezeigt hat, diese tiefe Spaltung der Gesellschaft. Man könnte sogar auch sagen in Ost und West, weil im Osten ja so sehr viel anders gewählt wurde als im Westen. Ich habe gerade die Wahlergebnisse von St. Pauli gesehen. Das ist schon krass anders als im Osten zum Beispiel.
Okay.
Also da sind die alternativen Parteien wie Grüne und Volt, ich glaube mit Grüne irgendwie 24% und Volt 9% oder sowas, also wirklich vorne dabei. Also man merkt da ja, dass es wirklich so völlig unterschiedlich ist. Und ich glaube, dass hier tatsächlich auch ein bisschen das Problem liegt, dass die Menschen sich weniger oft treffen. Also dass sie weniger oft zusammentreffen. Ich glaube, wenn die Menschen miteinander reden würden, dann würde Verständnis jeweils für die andere Seite da sein.
Die Frage ist, ob es da im Osten die andere Seite gibt oder ob die sich sowieso treffen und sich alle einig sind.
Genau da habe ich was drüber gelesen und das fand ich sehr einleuchtend. Da war die Schuld, wurde sehr stark beim Auto, also ist dem sehr stark dem Auto zugeschrieben worden. Und das habe ich verstanden. Also ich habe die Argumentationskette ganz gut verstanden, dass man sagt, naja, wenn ich von zu Hause losfahre im Auto, dann fahre ich zu meiner Party oder zu meinen Freunden, dann steige ich aus, dann bin ich mit in der Bubble unterwegs, dann setze ich mich wieder ins Auto, fahre wieder nach Hause. Genauso mache ich es mit Familienfeiern und, und. Dann treffe ich natürlich logischerweise nie auf irgendwelche anderen Menschen und muss mich mit denen nicht auseinandersetzen und kann mich auch mit denen nicht auseinandersetzen. Und dann kommt diese Spaltung zustande. Und deswegen ist zu Fuß gehen und Radfahren tatsächlich eine Lösung gegen die Spaltung der Gesellschaft.
Okay, weil ich zum Beispiel, wenn ich unterwegs bin an der Ampel, mich mit anderen Radfahrenden unterhalte oder Fußgängern und im Zug und Bus sowieso.
Ja, also ich glaube, zu Fuß gehen und Radfahren, man macht ja viel mehr Interaktion mit der Umgebung. Das ist ja klar, je langsamer ich reise, umso mehr kann ich ja auch erleben von meinem Umfeld. Also, und genau beim Auto ist ja das auch genau das Argument, was die Autofahrer haben, wo die dann sagen, ich setze mich doch nicht in den Bus mit irgendwelchen anderen stinkenden Leuten, die da irgendwie, keine Ahnung, das nervt mich ja total. Das ist natürlich genau das, was die Automobilindustrie dann auch ausschlachtet. Du hast dein Kokon, wo du drin sitzt, bist geschützt, bist alleine, bist in deiner Bubble und musst dich auch mit niemandem anderem beschäftigen. Natürlich muss man das im Bus. Und natürlich musst du das auch auf dem Fahrrad, weil der andere Fahrradfahrer im Zweifel, wenn du mit dem Ärger hast oder der Fußgänger, es findet ja sofort ein Gespräch statt. Vielleicht einigt man sich, vielleicht pumpt man sich auch nur an, aber in jedem Fall muss eine Interaktion stattfinden. Das habe ich im Auto allerhöchstens durch Hupen oder sowas.
Das ist aber auch total schön, weil ich finde, gerade solche Leute, die vielleicht eine Zeit lang sehr viel Auto gefahren sind und jetzt sich irgendwie doch aufgerafft haben, ins Fahrrad zu steigen. Also ich habe da gerade am Wochenende ein Beispiel erlebt. Das war eine Freundin von mir, die ist Autofahrerin durch und durch, zwei Kinder und war immer der Meinung, mit Kindern kann ich nur Auto fahren. Das geht gar nicht anders. Und aus irgendwelchen Gründen hat sie es dann tatsächlich dann doch mal probiert mit dem Fahrrad und jetzt fährt sie Lastenrad und die beiden Kinder, das ist einfach... Die sind ganz, also das ist ein ganz anderes Lebensgefühl und das zu sehen, wie die sich auf einmal öffnen für, da ist ein Vogel oder da ist dies oder jenes, das war total schön und das ist halt eben dieser Wandel und ich glaube, wenn man sich dafür öffnet, ist es auf jeden Fall gut.
Also die Kinder sitzen jetzt im Lastenrad und erleben ihre Umwelt mehr, als wenn sie im Auto sitzen, oder?
Genau.
Dann habe ich das verstanden. Ja,
im Auto waren sie immer an ihrem Tablet und haben da irgendwelche Spiele gespielt, haben noch nicht mal aus dem Fenster geguckt und jetzt... spielt das gar keine Rolle. Jetzt gucken sie nach links und rechts und sagen, Mama, pass auf, da ist eine Bodenwelle.
Ja, und sehen natürlich auch alles, was so drumherum passiert. Das verstehe ich. Und das ist auch, glaube ich, das spielt genau auf das ein, was ich gerade versucht habe zu erklären, dass du einfach viel mehr mit deiner Umwelt verbunden bist, wenn du Rad fährst. Und deswegen ist Fahrradfahren auch ein Teil der Lösung gegen die Spaltung der Gesellschaft. Aber Fahrräder und Kinderfahrräder mitnehmen, also Kinder auf dem Fahrrad, mit dem Fahrrad mitnehmen und Möglichkeiten, wie das funktioniert und was man außer vielleicht alltäglichen Fahrten sonst noch machen kann. Da hast du eine spannende Interviewpartnerin gehabt letzt, ne?
Genau, also das ist ja heute so ein bisschen unser Hauptthema. Ihr habt euch das Thema auch gewünscht. Also wir hatten ganz viele Hörer und Hörerinnen anfragen, ob wir nicht das Thema Radreisen mit Kindern oder auch Fahrrad im Alltag mit Kindern mal so ein bisschen im Podcast aufgreifen können. Und da haben wir die Fahrradbotschafterin.
Fahrradbotschafterin.
So schimpft sie sich.
Cool, das finde ich auf jeden Fall mal einen super Titel. Dann hören wir doch mal rein in das Interview mit dir, der Fahrradaktivistin und der Fahrradbotschafterin.
Ja, hier bei uns im Podcast ist Karin Rieke. Karin, du betitelst dich selber als Fahrradbotschafterin. Das assoziiert bei mir jetzt so ein bisschen eine Art von Aktivismus, was den Fahrradsektor angeht. Was ist dein Ziel oder beziehungsweise was möchtest du eigentlich erreichen?
Die Fahrradbotschafterin kam so zustande, dass ich mir überlegt habe, was tue ich denn da eigentlich rund ums Fahrrad? Ich bin in der Fahrradbranche seit 2013 unterwegs, beruflich, fahre irgendwie schon mein Leben lang Fahrrad und habe gemerkt, dass ich nicht richtig Fahrradmarketing mache, aber auch nicht Fahrradpressearbeit, sondern dass es mir immer darum geht, die Leute fürs Fahrradfahren zu begeistern, egal woher sie kommen, und ihnen so nicht das Fahrrad näher zu bringen, sondern tatsächlich das Radfahren an sich. Und das mache ich auf unterschiedliche Art und Weisen. Ich habe dann in der Beratung gearbeitet. Ich habe also rund um Familienmobilitätsthema, Lastenradfahren. Ich habe in einem Magazin gearbeitet und so weiter und so fort. Und bin drauf gekommen, es sind immer Botschaften, die ich sende, die pro Rad sind. Pro Radfahren. Und dann ist die Fahrradbotschafterin drauf entstanden.
Okay, das klingt auf jeden Fall sehr charmant. Dafür, was du quasi transportieren möchtest, dass die Leute mehr aufs Rad steigen. Es gibt ja auch andere Arten, das zu tun. Deshalb finde ich das eigentlich sehr einfühlsam, wie du das machst. Ich war auf deiner Internetseite unterwegs und auch auf deinem Social-Media-Kanal. Und du machst das Ganze ja auch viel mit eigenen Erfahrungen und eigenen Erlebnissen, wie du diese ganze Botschaft transportierst. Und dabei ist mir auch aufgefallen, dass du geschrieben hast, dass du seit einiger Zeit auch autofrei unterwegs bist. Ich weiß, dass du auch Kinder hast. Jetzt würden wahrscheinlich einige Leute sagen, mit Kindern autofrei, das geht nicht. Wie machst du das?
Ich setze noch eins drauf, wir wohnen im ländlichen Raum. Meistens sind dann alle so, oh Gott, wie geht das? Genau, ja, wir leben autofrei als Familie. Wir hatten aber auch davor nie ein Auto. wie machen wir das autofrei als Familie? Zum einen, das heißt, wenn wir uns, also wir haben kein Haus, sondern wir haben eine Wohnung, und wenn wir auf Wohnungssuche gehen, haben wir immer geguckt, wie ist die ÖPNV-Anbindung? Also wie kommen wir von hier weg mit öffentlichen Verkehrsmitteln? Wie nah ist das Stadtzentrum mit der ganzen Infrastruktur? Also man denkt, oder wir denken einfach, wenn wir gewisse Entscheidungen treffen im Leben, immer das Thema Mobilität mit. So gern wir vielleicht weiter draußen wohnen würden, oder ich am Land in Brandenburg, es geht einfach nicht, weil wir dann auf jeden Fall aufs Auto angewiesen wären, allein um die Kinder zur Schule oder zur Tagesmutter zu bringen. Und so ist es einfach gekommen, dass wir sagen, ja, wir probieren das aus. Das probieren wir jetzt schon seit 8 Jahren aus. Es funktioniert nach wie vor.
Also ich bin da ja ganz bei dir. Ich wohne auch auf dem Land und bin autofrei unterwegs. Jetzt setze ich aber nochmal einen drauf. Vielleicht würde der eine oder andere Hörer oder das eine oder andere Elternteil jetzt sagen, ja, aber wenn die Kinder krank werden. Punkt, Punkt, Punkt.
Ja, wenn die Kinder krank sind, ist es so, dass wir haben selbst keinen Kinderarzt im Ort, weil die Infrastruktur hier auch nicht so optimal ist. Das heißt, wir haben den 25 Kilometer weit weg und wir müssen die Bahn nutzen. Das heißt, wenn die krank sind, bleiben wir zu Hause. Und viel mehr Möglichkeiten. Wir haben Krankenhaus in Taxinähe, sage ich mal. Wenn alle Stricke reißen, müssen wir dorthin. Und ansonsten, ja, bleibt man halt, also fahren wir einfach mit unseren kranken Kindern dann auch nirgends hin. Vielleicht ist das auch ein bisschen altmodisch. Vielleicht hat man das früher vielleicht mehr so gemacht und jetzt fahrt man, ich weiß nicht, ob man mit kranken Kindern dann mehr durch die Gegend fährt. Wir machen es nicht. ich glaube, ein anderes Thema ist wirklich, wenn man ein chronisch krankes Kind hat. Oder wirklich das Problem hat, dass man wirklich regelmäßig zu gewissen Ärzten fahren muss, dann glaube ich, müsste man auch das ganze Konzept nochmal überdenken. Ne? Also ich rede da schon auch aus einer sehr privilegierten Situation heraus. Wir sind aktuell alle gesund, wir sind alle körperlich fit. Wir fahren alle gern Fahrrad und können das auch und haben auch eine mäßig gute Infrastruktur um uns herum. Also wir haben so touristische Radwege, die uns an alle Orte des Alltags bringen. Das heißt, wir müssen uns auch nicht über diese schwierigen Radwege kämpfen. Das heißt, wir haben es uns da schon recht gemütlich gemacht für das, was wir da tun. Und wir haben eben natürlich auch eine super Ausgangsposition. Ne? Also 2 gesunde Kinder, wir sind fit und gesund. Also das ist schon auch nochmal ein anderer Blickwinkel. Also ich möchte nicht sagen, das geht für alle. Ne? Also es geht für viele, glaube ich, aber nicht für alle.
Ja, wie du schon gesagt hast, wir sind da in einer sehr privilegierten Situation, da geht's mir genauso. Jetzt lass uns aber doch mal zu einem wunderschönen Reisethema kommen, weswegen ich dich auch hauptsächlich eingeladen habe. Viele unserer Hörerinnen und Hörer haben sich gewünscht, dass wir mal über das Thema sprechen, wie man eigentlich mit Kindern oder mit der Familie Radreisen machen kann. Ich habe aus dem Vorgespräch mit dir erfahren, dass du früher, bevor du deine Familie gegründet hast, selber gerne und viel alleine auf Radreise gewesen bist. Jetzt hast du eine Familie. Was hat sich da für dich verändert? Also ich kann mir vorstellen, gerade wenn man immer gewohnt ist, alleine unterwegs zu sein, dass es erstmal so ein Schlag rückwärts ist, dass man sagt, okay, das ganze Leben muss ich jetzt aufgeben.
Das ist eh so ein großes Thema bei Elternschaft oder Mutterschaft generell. Wie blickt man auf die Dinge drauf? Ne? Bei mir hat sich schon verändert, so Familienradreisen versus alleinreisende Frau. Also da liegen wirklich Welten dazwischen und trotzdem gibt es Parallelen. Ich glaube auch, dass die Perspektive da von Männern vielleicht auch nochmal anders wäre, wenn man allein reist, weil dann schlägt man vielleicht mal sein Zelt bedenkenloser irgendwo auf, zeltet wild. Also da sind schon so Parallelen, wo man sagt, okay, man als alleinreisende Frau kümmert mich immer darum, wo kann ich gut übernachten, wo sind Orte, in denen ich mich sicher fühle. Es ist ja immer eine subjektive Einschätzung, fühle ich mich da sicher, mache ich das oder nicht. Also was so Campingplätze und so weiter angeht oder Orte zum Zelten oder auch Routenführung, dass ich mir immer was rausgesucht habe, wo ich mich persönlich sicher gefühlt habe, wo ich fahren kann, wo ich das Gefühl habe, da bin ich immer irgendwo in der Nähe von Zivilisation oder Backup oder ein Bus oder eine Bahn. Und das ist mit dem Reisen mit Kindern gleich geblieben. Ich schaue nach wie vor, wo können wir gut übernachten? Das ist für mich total wichtig, dass wir immer wissen am Tagesanfang grob, wie weit soll es gehen und wo wird die Nacht verbracht. Wenn mich das sonst total stresst, wenn ich nicht weiß, wenn die Position sozusagen offen ist und ich fahre völlig ins Blaue hinein mit den Kindern, dann fühlt sich das irgendwie nicht gut an. Was sich aber total verändert hat, ist, dass natürlich die Flexibilität viel kleiner geworden ist. Also als alleinreisende Frau oder halt auch mit Partner damals unterwegs gewesen, ist man einfach so flexibel und dann fährt man noch weiter, fährt man nicht weiter, fährt man mal ein bisschen schneller, weil man das Reiseziel noch erreichen will, fährt man halt ein bisschen langsamer, weil man müde ist, ne? Das geht dann alles mit einem Kind, das dabei ist, nicht mehr ganz so einfach, weil man sich, gerade wenn die klein sind, doch stark an die Bedürfnisse orientieren muss. Also wann schlafen die? Dann hat man die Schlafenszeit zum Beispiel zum Fahrradfahren. Da muss man sich übelst beeilen, dass man Strecke machen kann, wacht dann aber auf, will unbedingt Bewegung, muss man Stopp machen und dem Kind erstmal die Bewegung geben, die es braucht. Also dieses persönliche Freiheitsgefühl, dieses persönliche Flexibilität, ich kann jetzt alles jederzeit machen auf Radreise, ich bin völlig frei, das geht halt einfach schon verloren, weil ja diese kleine Co-Pilot oder diese kleine Co-Pilotin halt einfach Bedürfnisse haben, die ich glaube, man kann sie bis in gewissem Maß ein bisschen rauszögern, weil man sagt, okay, man hat noch 3 Snacks und man kommt irgendwie noch 5 Kilometer weiter, aber dann ist auch Schluss.
Wenn ich mir jetzt dein Reisesetup mit Kindern vorstelle, wie sieht das aus? Also womit seid ihr unterwegs? Und wie alt sind deine Kinder überhaupt?
ganz unterschiedlich. Also aktuell sind die Kinder, die größere ist 7, das kleine Kind ist 2 geworden. Die letzte Radreise, die wir als Familie gemacht haben, war letzten Sommer und zwar da richtig lang, weil wir noch in Elternzeit waren oder uns nochmal Elternzeit genommen haben. Und da waren wir unterwegs mit 2 Lastenrädern und einem Anhänger und das große Kind ist selbst geradelt. Wir waren aber auch schon unterwegs mit der Kombination Faltrad und Anhänger, motorisierte Lastenräder, unmotorisierte Lastenräder. Anfangs waren wir noch super sportlich, da sind wir ohne Motor auf Familienfahrradurlaub gegangen. Da hatten wir 2, ein kompaktes Lastenrad, ein Anhänger hinten dran und ein Gravelbike. Und so hat sich das halt immer, je nachdem, wo wir auch hinfahren, unterschiedlich angepasst. Zum Beispiel ist es so, dass ich versuche, einmal im Jahr nach Österreich zu fahren. Da komme ich nämlich ursprünglich her und dann auch versuche, Bahn und Rad zu nutzen. Wie komme ich aber dahin? Mit welchem Rädersetup schaffe ich die Zugfahrt von Berlin bis nach Graz? Was geht da rein? Also auch da Reise erprobt in dem Sinn, Bahn und Rad. Wie bekomme ich gewisse Ausstattung, Reisegepäck, Kind, alles in die Bahn und kann es dort dann weiter nutzen? Oder nutze ich Mieträder? Auch das habe ich schon gemacht, dass wir gesagt haben, Bahn und Rad ist zu aufwendig. Was gibt es vor Ort für Leihradsysteme? Welche Mieträder gibt es da? Wie können wir das aufbauen, das Setup, dass es zu uns als Familie passt? Weil ganz oft ist es so, wenn man sich ein freies Lastenrad irgendwo mieten kann, wo man hinfährt, dann gibt es keinen adäquaten Kindersitz. Und so haben wir irgendwie, ich würde mal sagen, fast alles ausprobiert. So aus meinem Spektrum heraus. Lastenrad, normales Rad, Faltrad und Anhänger. Nur Lastenrad, selber Radlerkind natürlich auch dabei gehabt. Ich hatte ein Tandem, Cargo-Tandem mit selber Radlerkind. Also wir haben ja wirklich querbeet, würde ich sagen.
Das klingt auf jeden Fall total spannend. Also die Möglichkeiten sind da ja wirklich, wirklich vielseitig. Jetzt habt ihr euch im Grunde genommen bei den letzten Radreisen ja immer die Option offen gehalten, das Kind oder das große Kind zumindest, was ja auch selber fahren könnte, immer irgendwo auch, ich sag mal in Anführungsstrichen, abschleppen zu können, wenn es mal nicht kann, einfach ins Lastenrad zu setzen. Was würdest du jetzt Eltern mitgeben, die vielleicht kein Lastenrad zur Verfügung haben? Wie sollten die daran gehen?
Kinder, die selber radeln, finde ich, brauchen einfach immer irgendwie ein Backup. Dann einfach zu sagen, das geht schon und die müssen wirklich alle selber radeln, kann man machen. Ich fände es aber total wichtig, dass Eltern sich, wenn man eine längere Radreise macht, die Option offen haltet, irgendwo das Kind eben dran zu montieren, draufzusetzen. Wenn du jetzt ein ganz normales Reiserad hast, kannst du ja zum Beispiel den Fahrrad-Kinderträger noch dran machen, so dass wir ein Follow-Me, kennen wahrscheinlich viele Eltern, da hängt man das Kinderrad hinten ein, das wird am Gepäckträger montiert und dann kann man das Kinderrad quasi abschleppen, da kann das Kind dann drauf sitzen und selber radeln oder eben auch nicht. Oder man montiert dann noch auf dem Gepäckträger einen Kindersitz und setzt es da drauf. Geht halt immer nur bis zu einem gewissen Alter. Das wären so die Modelle, wo man sagt, man adaptiert nochmal das eigene Fahrrad so ein bisschen. Oder wenn es einem wirklich ganz, ganz wichtig ist, eine Radreise zu machen, aber das Lastenrad ist zum Beispiel nicht da, um das zu nutzen. Einfach mal das Reiseziel danach auszuwählen, wo gibt es zum Beispiel ein freies Lastenrad oder Mietlastenräder, sich mit den Leuten dort in Verbindung zu setzen, zu fragen, wie lange können wir uns das leihen, müssen wir es dort wieder zurückgeben, wo wir es ausgeliehen haben, und dann einfach mal auf Tour gehen und das ausprobieren. Also weniger zu sagen, ich muss jetzt an den und den Ort, oben ist, da gibt es gar keine Infrastruktur dafür, sondern einfach mal zu sagen, hey, da und dort gibt es das geeignete Fahrrad, lass uns das einfach mal ausprobieren.
Das finde ich auf jeden Fall ein sehr lösungsorientiertes Denken, was du uns da präsentierst. Wenn wir jetzt über Distanzen sprechen mit Kindern, also ich weiß ja, ich bin ja selber auch viel auf Radreise, und wie du schon sagst, es verändert sich ja auch einiges, wenn man dann auf einmal mit Familie unterwegs ist. Welche Strecken schafft ihr so am Tag oder was kalkuliert ihr ein, damit ihr, sag ich mal, gemütlich und bequem unterwegs seid?
Wir versuchen es immer so ein bisschen aufzuteilen in Fahrradtage und Pausentage, also dass wir nicht jeden Tag weiterfahren. Und an den Tagen, wo wir radeln, da radeln wir auch gern und weiter und nutzen da dann gern den ganzen Tag dafür. Trotzdem ist die Strecke jetzt, wenn ich dir jetzt sage, wahrscheinlich erstmal nicht besonders weit. Das werden so zwischen 25 und 40 bis 50 Kilometer sein, je nachdem, wo man auch radelt. Also wenn das da sehr hügelig ist oder mit sehr viel Gegenwind zu rechnen ist, wird halt die Strecke kürzer. Zum Beispiel, wenn man entlang von der Küste radelt oder hier in der Gegend in der Uckermark unterwegs ist, wo man ganz viel Hügel hat, dann ist das halt natürlich anstrengend, dann wird die Etappe kürzer. Ich würde sagen, zu kurz ist die Etappe, wenn es unter 10 Kilometer oder nur 10 Kilometer sind, weil da habe ich die Erfahrung gemacht, dass bei unserem Kind, das sich sehr schwer tut mit Übergängen, ist es oft total mühsam, überhaupt loszukommen und die Motivation zu schaffen, loszuradeln, und dann sitzt man im Rad, sondern ist die Motivation da und plopp, ist man eigentlich schon am Ziel. Also das ist fast zu kurz. Aber wie gesagt, auf unserer letzten Radreise, wo die Kleine alles selbst geradelt ist, war war zwischen 10 Kilometer und das weiteste waren, glaube ich, 65 Kilometer alles dabei. Und wichtig ist bei den Distanzen, wie starte ich, wie komme ich an bei einer Familie. Also wenn wir starten und wir müssen erst in der Früh zum Beispiel Zelt abbauen, Frühstück machen, alles zusammenpacken, dann kommt das zweite Frühstück, dann will irgendein Kind irgendwas, dann ist es frühestens 12, bis man loskommt. Frühestens. Oder das Ideal ist, 12 Uhr loszukommen. Ist aber schon wieder Mittagessenszeit, also dann macht man mal in einer Stunde später schon wieder irgendwo Pause. Also dann, genau, wenn da so viel zu tun ist, verzögert sich das halt nach hinten, als wenn du jetzt einen Startort hast, wo du sagst, hey, du snackst in der Früh nochmal schnell, weil die Kinder können sich austoben, man packt und fährt los. Und dann kommt natürlich früher am Tag los. Und das Gleiche ist mit dem Ankommen am Abend. Wenn ich weiß, ich komme da an, muss noch ein Zelt aufbauen, muss mich ums Essen kochen kümmern, weiß gar nicht, wo sind da die Sanitäranlagen, also Stichwort jetzt Campingplatz zum Beispiel, dann würde ich einfach die Etappe generell kürzer machen, weil dann ist abends noch so viel zu tun, was eigentlich tagesfüllend sein kann, dass ich einfach sage, okay, dann fahre ich keine 65 Kilometer, sondern dann wären das vielleicht so 20 und dann ist es entspannt. Genau, und so verändert sich das halt, je nachdem, wie man startet und wie man ans Ziel kommt. So verändern sich halt die Distanzen.
Du hast ganz am Anfang hast du davon erzählt, wie man die Reiseorte auswählt und wie ihr jetzt zum Beispiel auch zum Startpunkt kommt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, mit der Bahn zum Beispiel. Wie macht ihr das mit den Lastenrädern? Also könnt ihr die in die Bahn mitnehmen? Das stelle ich mir als ziemlich schwierig vor.
Ja, das ist es auch. Also prinzipiell ist es so, dass wir schauen bei den Reiseorten, wir fahren sehr viel von der Haustür hier weg und je nachdem, wie weit wir kommen wollen, beeilen wir uns in den ersten Tagen und sagen, das kleine Kind und das große Kind sitzen beide im Fahrrad, wir schauen, dass wir Strecke machen und genießen dann erst ab einem gewissen anderen Punkt, wo wir sagen, jetzt beginnt richtig der Urlaub. Wenn wir jetzt die Bahn nutzen, wir haben ein Kompaktlastenrad die letzten Jahre auch genutzt. Das war so eine, oder ist aktuell immer noch so eine Grauzone, auch im Fernverkehr. Da muss man natürlich das ganze Gepäck abladen. Bei uns war es so, dass man dann den Korb falten musste vorne, und dann geht das als Standardrad mit. Kann aber auch sein, dass das dann, dass die Ausnahme nicht gemacht wird. Also es ist irgendwie sehr dünnes Eis. Man hat ein großes Risiko. Ansonsten haben wir beim Lastenrad das halt so gemacht, dass das kann man halt nicht in der Bahn mitnehmen, dass wir wirklich gesagt haben, eine Person könnte theoretisch Strecke machen, die andere kommt mit dem normalen Fahrrad und den Kindern mit der Bahn nach. Oder wir haben halt geguckt, dass wir vor Ort uns ein Lastenrad ausleihen können. Also so mache ich das zum Beispiel aktuell immer, wenn ich nach Österreich fahre. Ich schaue, wo fahre ich hin, gibt es dann freies Lastenrad und nutze dann dort das Freirad, also das Freilastenrad. Und habe aber wiederum da dann den zum Beispiel Babykindersitz selbst mitgenommen oder den Kindersitz für größere Kind, weil das Lastenrad halt ohne Sitz ausgestattet war. Genau. Das hat sich auch geändert im Laufe der Jahre. Jetzt kriege ich das Komplettpaket, aber die ersten Jahre war das halt einfach nur das Lastenrad und den Rest musste ich mich selber kümmern.
Du berätst ja auch Familien, habe ich gehört. Und gerade auch so, wenn es darum geht, dass Menschen denken, ja, das Fahrrad kann ich jetzt nicht mehr in meinen Alltag integrieren. Vor welche Herausforderung wirst du da gestellt? Also wer ist deine Zielgruppe? Auch Leute, die noch nie vorher Fahrrad gefahren sind? Oder konzentrierst du dich da eher auf die Leute, die das schon wissen, wie es geht, aber jetzt einfach wieder zurückfinden müssen?
Meistens ist es eher die zweite Gruppe. Gerade wenn es ums Familienthema geht, ich kenne oder habe mit wenigen Familien gesprochen, die vorher 100% Auto lastig unterwegs waren und dann von einem Tag auf den anderen sagen, sie steigen komplett aufs Fahrrad um und brauchen jetzt Beratung. Das ist eher selten. Meistens ist, also nicht, ich generalisiere das nicht mehr und sage, meistens ist es so und so, sondern die Leute, mit denen ich dann zu tun hatte, die sind oder waren, bevor die Kinder kamen, schon gerne im Radsattel gesessen. Genau. Brauchen einfach Beratung, weil man zu den Themen im Internet oder auch in den Fahrradläden oft nicht in der Neutralität und in dem Umfang etwas findet. Und dann erörtert man das Thema halt. So, wie schaut eure Lebenssituation aus? Wo soll das Rad integriert werden? Wo soll das eine Auto vielleicht weg? Perspektivisch das zweite auch weg? Oder braucht ihr es nur als Freizeitmittel, als Urlaubsmittel? Also genau, und so handle ich mich dann weiter.
Das heißt, du konzentrierst dich dann nicht nur auf das Thema Radreisen, sondern auch die Alltagsmobilität im Allgemeinen.
Ich denke das gerne mit, weil ich finde, das eine beflügelt das andere. Gibt Leute, die fahren gerne auf Radurlaub und merken dann, oh, wieso mache ich das eigentlich nicht auch im Alltag? Also für mich ist das dann so ein Aha-Erlebnis, wenn ich aus eigener Kraft im Urlaub mit den Kindern so weit gefahren bin, wieso radle ich dann nicht auf einmal auch in den Kindergarten oder in die Schule? Also das beflügelt sich gegenseitig. Und das auf der anderen Seite ist so, wenn ich Fahrrad halt schon im Alltag so viel nutze und merke, wie gut mir das tut und meiner Familie das tut, dann kann ich es doch auch im Urlaub nutzen und dann, genau.
Wenn da jetzt jemand hellhörig geworden ist von den Hörerinnen und Hörern, wie können sie dich denn kontaktieren?
Auf zwei Art und Weisen. zum einen findet man mich natürlich als Fahrradbotschafterin im Internet, da habe ich eine Webseite und da findet man auch meine Kontaktdaten. Das andere ist, dass ich mich gerade mit dem Thema Radreisen auch selbstständig mache, also speziell mit dem Thema Radreisen für Familien. Und da findet man mich als rundereise.com. Genau, da stehen auch meine Kontaktdaten und weitere Infos rund ums Thema Radreisen für Familien drauf. Und ja, so findet man mich im Internet aktuell.
Sehr schön. Die Links, die packen wir für euch auch in die Shownotes. Wenn du jetzt noch abschließend eine Motivation den Leuten mitgeben möchtest, was wäre das?
Viele Leute, habe ich den Eindruck, wünschen sich aktuell, also mit jedem, mit denen ich spreche, ne? Ich kann nicht für alle Menschen sprechen. Wünschen sich mehr Präsenz und wünschen sich mehr Zeit und Entschleunigung, finden es oft in dem Ganzen, in der Menge an Angeboten, die es halt gibt, nicht. Und meine Erfahrung ist, auch mit Kindern, sobald du aufs Fahrrad steigst und wirklich dich konzentrierst auf das, was du gerade tust, nämlich Fahrradfahren, von einem Ort zum nächsten und ganz präsent bist, einfach mal schaust, was erlebst du gerade, dann erlebst du genau das, nämlich du erlebst die volle Entschleunigung, du erlebst die volle Lebendigkeit und die Präsenz. Du bist so im Hier und Jetzt mit deinen Kindern, da kannst du, ich würde mal sagen, kannst du das eine oder andere Retreat und Coaching einfach sausen lassen. Es ist einfach alles da, wenn du im Fahrradsattel sitzt. Sich auf das einfach mal einzulassen, was so leicht möglich ist und so nah ist und so einfach und günstig auch zu haben ist. Ich glaube, die einfachsten Mittel sind oft die besten und da würde ich gern viele Leute dazu motivieren, das einfach mal auszuprobieren. So, hey, das nächste Mal wenn ich total gestresst bin oder nicht zu mir finde oder mit meiner Familie irgendwie Hektik ist, dann kommt alle einmal aufs Rad und dann wirklich die Natur genießen, draußen sein, den Wind, das Wetter auf der Haut spüren und merken so, wow, es ist alles da und es kostet nichts.
Also mich hast du erreicht. ich würde jetzt am liebsten direkt aufs Fahrrad steigen, wenn es draußen nicht so düster wäre. Aber auch das, ich finde, einfach mal losfahren, das ist, glaube ich, das Stichpunkt und ausprobieren. Und man wird sehen, dass man da wirklich Spaß dran haben wird. Vielen Dank. Ich danke dir für deine Zeit und für deine Einblicke. Und wenn ihr jetzt irgendwie Interesse habt und sagt, ich möchte da gerne mehr erfahren, ich brauche ein paar Tipps, dann meldet euch gerne bei Karin Rieke. Die hilft euch weiter.
Marlene, das war jetzt die Fahrradbotschafterin und du als Fahrradaktivistin. Ich fand's ja super. Und in diesem Zusammenhang muss ich ja jetzt auch mal ein bisschen Eigenwerbung machen. Wir in Cuxhaven mit unserer Fahrradvermietung mietradcuxhaven.de machen, ja, bieten ja an, Lastenräder zu mieten. Also nicht nur Lastenräder. Wir haben ja von Riese Müller das Load in der Vermietung. Wir haben von Riese Müller den Transporter in der Vermietung und auch ein Packster 70. Also bei uns könnt ihr euch sogar oder kannst du dir ein Lastenrad aussuchen, was du fahren möchtest, wenn du mit Kindern hier in Cuxhaven oder im Elbe-Weser-Dreieck oder im Norden von Deutschland unterwegs sein willst. Und außerdem haben wir ja auch noch mit dem Pino ein ganz fantastisches Tandem, was dafür geeignet ist, dass man mit jemandem fährt, der vielleicht nicht unbedingt am Verkehr teilnehmen kann. Ich meine, das Pino kann man auch mit zwei völlig gesunden Menschen fahren, aber eben vorne als Co-Pilot hätte ich beinahe gesagt, da kann ja auch jemand sitzen, der vielleicht nicht gut gucken kann, das Gleichgewicht nicht halten kann oder sonst irgendwie am Verkehr nicht teilnehmen kann. Also unsere Fahrradvermietung bietet vielfältige Möglichkeiten, Fahrräder zu mieten. Ist das denn vielleicht auch mal eine Möglichkeit, die sie bei uns Urlaub macht?
Ich glaube auf jeden Fall. Es ist zumindest das Setup, was Karin Rieke euch im Interview alles vorgestellt hat. Das alles könnt ihr in Cuxhaven mieten. Ich würde das einfach mal ausprobieren. Hier sind der Weserradweg, der Elberadweg und auch so total schön. Genau.
Und naja, 7-Seen-Runde haben wir ja auch noch. Also ihr kennt ja unsere Collections, da findet ihr auf jeden Fall immer tolle Touren, die ihr hier machen könnt. Kinderanhänger habe ich vergessen, aber das ist eh schon eh klar. Ne?
Und das Multicharger, das gibt's
und
auch.
Und das Multicharger, also guckt einfach mal auf die Seite. Ihr werdet vielfältig Fahrzeuge finden, die richtig Spaß machen, auf denen ihr Kinder und andere Personen mitnehmen könnt. Und dann macht gemeinsam mal einen tollen Urlaub oder ein tolles Wochenende.
Rad und Tour Inside. Dein Blick hinter die Kulissen des Fahrradgeschäfts in Cuxhaven.
Im Verkauf, da ist ja immer so einiges los. Wir haben ja auch manchmal so Dienstage, Freitage, Samstage, wo so viel im Laden los ist. Und das, obwohl wir eigentlich ja Termine vergeben und das gar nicht sein dürfte, dass so viel los ist. Was passiert da gerade, Marlene?
Ja, ich glaube, das liegt einfach daran, dass die Nachfrage gerade so groß ist. Und das ist ja auch der Grund, warum unser Team gerade so wächst.
Genau, wir haben eine neue Maike, ne?
Oh Gott, wie unterscheiden wir die denn jetzt?
Auf jeden Fall nicht in jung und alt, glaube ich. Also wir haben zwei Maikes und eine von beiden ist, glaube ich, sehr empfindlich, wenn man sie als die ältere Maike bezeichnet. Die werden unterschiedlich geschrieben, aber wenn du mal wieder im Laden bist und nach Maike fragst, jetzt könnte es sein, dass es nicht ganz klar ist, welche gemeint ist. Also unsere neue Verkäuferin Maike, wir begrüßen dich recht herzlich im Team und freuen uns, dass du von Tierprodukten auf Fahrräder gewechselt hast. Und wenn du sagst, Mensch, die würde es gerne Maike mal kennenlernen, also die alte oder die neue, dann nimm doch an unserer Fahrradtour teil. Die ist doch jetzt Samstag, Marlene, oder?
Genau, also jetzt, wenn du den Podcast jetzt am Erscheinungstag hörst, den Mittwoch, dann hast du auf jeden Fall noch Zeit, dich anzumelden. Am Samstag jetzt kommenden, am 29. Juni um 14 Uhr starten wir am Lotsenviertel hier am Laden. Melde dich einfach online an. Am Anschluss grillen wir noch eine Bratwurst.
Es gibt ein paar Getränke, Kaltgetränke.
Genau, und wir werden auf jeden Fall eine richtig schöne Zeit zusammen haben.
Genau, ein paar Kilometer zusammen fahren, schöne Community, macht immer Spaß, hat letztes Jahr so viel Spaß gemacht, deswegen machen wir es ja, weil ihr euch das gewünscht habt, machen wir das nochmal. Also 14 Uhr am Samstag, melde dich an, sei dabei und wir freuen uns, je mehr dabei sind, umso besser.
66 Kilometer Fahrspaß, der Podcast-Tourentipp.
Hast du das Sommerinterview mit Bundeskanzler Olaf Scholz gesehen?
Nein.
Da hat er gesagt, dass er, wenn er Urlaub macht, auch Urlaub in Deutschland macht und vor allen Dingen im Osten von Deutschland.
Das finde ich richtig gut. Also nicht nur wegfliegen, sondern auch mal hier vor Ort Urlaub machen, gefällt mir.
Genau, und deswegen haben wir überlegt, wir bieten euch auch mal heute eine Tour an, bieten dir eine Tour an, 66 Kilometer im Osten von Deutschland. Und zwar geht das Ganze los eigentlich in Geitheim, da bin ich gestartet, aber damit es für euch passt, ein paar Kilometer weiter. Und dann 66 Kilometer bis Annaberg-Buchholz und da geht's rein ins Erzgebirge.
Okay, Erzgebirge, kann man da denn gut fahren?
Ja, das ist ein bisschen so, also wir machen das als Tourentipp für euch, damit ihr vielleicht da auch mal die Landschaft kennenlernt. Mit den Radwegen ist es mal gut, mal ist es nicht so gut, mal ist es meine Lieblingsstrecke, stillgelegte Bahnstrecken. Viele Bahnstrecken sind da stillgelegt, aber noch keine Radwege, wo ich gedacht habe, boah, hier ist echt noch viel Potenzial, könnte man so viel machen, weil tatsächlich sehr viele Bahnstrecken da leider stillgelegt sind, aber zumindest als Radreisestrecke wären die natürlich ganz fantastisch. Wurde noch nicht gemacht, vielleicht ist das was für die Zukunft, aber viele Straßen sind auch sehr, sehr ruhig und einsam, da kann man wirklich schön fahren. Auf dieser Strecke werden euch aber immer auch ein paar Bundesstraßen begegnen, die oder Kreisstraßen, die sehr stark frequentiert sind. nützt nichts in dem Landstrich, muss man einfach drüber. Aber am Ende geht's ins Erzgebirge und dann geht's auch ein bisschen berghoch. Und Annaberg-Buchholz, da müsst ihr nicht nach oben, sondern nach unten. Also da gibt's 2 Etagen, hätte ich beinahe gesagt, in Annaberg-Buchholz. Unser Ziel ist eher im unteren Bereich. Also der letzte Anstieg, der letzte große Anstieg bleibt euch dann noch erspart.
Sehr gut. Also es ist vielleicht ja auch nochmal wichtig hier zu sagen, dass der Tourentipp, das sind nicht immer unbedingt Strecken, wo die Radinfrastruktur schon perfekt ausgebaut ist, sondern auch einfach mal Strecken, die sich lohnen, angesehen zu werden, weil sie einfach schön landschaftlich sind, oder?
Naja, ganz im Sinne von Olaf Scholz, einfach auch mal da gucken, Erzgebirge ist weil wunderschön, ganz andere, also nicht ganz andere, aber schon ein bisschen andere Kultur. Da sollte man unbedingt mal hinfahren, weil es einfach auch total schön, landschaftlich auch total schön ist. Viel mehr Bäume als im Harz übrigens. Noch Bäume. Von daher kann man da auf jeden Fall mal hin und auch schöne Feriengebiete. Wir haben da wirklich tolle Sachen gesehen und tolle Sachen erlebt. Also fahrt da einfach mal hin, nehmt die 66 Kilometer unter die Räder, macht eine große Tour davon oder nehmt euch ein Teilstück. Auf jeden Fall wahnsinnig tolle 66 Kilometer, die man einfach mal machen kann.
Das Fahrrad-Highlight der Episode mit Thorsten und deinem Verkaufsexperten von Rad und Tour.
Ja, Bike der Episode ist immer so eine Sache. Wir haben ja das Carry von Riso Müller schon im März relativ ausführlich vorgestellt, oder?
Genau, da wart ihr ja auf dem Zukunftstag von Riso Müller.
Genau, da haben wir es gesehen, da haben wir es vorgestellt, weil da uns auch das Fahrrad vorgestellt wurde. Und natürlich bist du hier immer top informiert und hast schon über das Carry eine ganze Menge im März gehört. Aber jetzt haben wir das Fahrrad endlich auch im Laden. Du kannst es fahren, du kannst es ausprobieren. Ich bin es jetzt auch tatsächlich das erste Mal gefahren und es ist genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Das ist klein, es ist wendig, es ist viel, viel schlanker und agiler als alle anderen Lastenräder, die ich bisher kenne. Und trotzdem kann man es aufklappen und dann hat man einfach eine riesengroße Fläche. Man kann Sachen mitnehmen, man kann größere Sachen mitnehmen, man kann 2 Kinder ohne Probleme mitnehmen. Und wenn man es wieder zusammenklappt, ist es schmaler als ein normales Rad, hätte ich mal gesagt. Also der Lenker ist mit Abstand das breiteste an dem Fahrrad.
Hast du jetzt, wo du, also ich meine, bei Riso Müller hast du es ja nur quasi in der Ausstellung gesehen, das wurde vorgestellt, aber jetzt, wo du es quasi zum Greifen nah hast und richtig ausprobieren konntest, hat sich da nochmal was geändert an deiner Meinung?
Nee, also es ist tatsächlich leicht, es ist kompakt, es ist kurz, wirklich relativ kurz. Man merkt das schon, wenn man es in die Hand nimmt, dass es kurz ist. Es hat ja auch nicht kein großes Hinterrad, sondern ein kleineres Hinterrad. Dadurch wird es auch nochmal ein bisschen kürzer. Aber auch mit Gepäckträger und allem drum und dran, wenn es voll ausgestattet ist, tatsächlich auch mit der Hardbox, immer noch sehr, sehr handlich und kompakt. Ich bin dann damit gefahren und es fährt sich einfach nicht wie ein normales Rad, weil die Lenkung ist natürlich über Lenkgestänge, also von daher ist es schon ein bisschen anderes Fahren, aber ich bin Lastenradfahren ja auch gewohnt. Also es gibt da eigentlich nur eins, du musst es ausprobieren. Also was soll ich da so groß für drüber erzählen? Das ist ein Fahrrad mit ganz, ganz vielen Möglichkeiten, verschiedene Akkus, verschiedene Displays, verschiedene Farben, verschiedene Ausstattung. Kommt vorbei und probieren das aus. Es ist einfach ein ganz anderes Lastenrad, als man es gewohnt ist. Und jetzt haben wir es da, wir haben Testräder da. Komm vorbei, probier es aus, teste es, lass dich beraten und dann bild dir deine eigene Meinung. Aber ich bin begeistert.
Sehr schön. Also, du hast es gehört. Den Rest findest du in den Shownotes.
Und das erwartet dich beim nächsten Mal bei Fahrrad, immer ein Teil der Lösung.
Und viele, viele Neuigkeiten bringen wir natürlich mit von der Eurobike. Da sind wir. Da nehmen wir nicht den Podcast auf, aber auch doch teilweise sogar auch das, ne?
Wir schauen mal, was uns da erwartet. Wir sind ausgestattet.
Auf jeden Fall wirst du die neuesten Neuigkeiten von der Eurobike und Fahrradbranche schlechthin erfahren.